Gemeinderock-Podcast Folge 30. Ich spreche mit Immobiliensanierer und Entwickler Gerhard Eigner darüber, wie er die ehemalige Baumwollspinnerei, ein historisches Gebäude und das Areal der Schiffitzhofen zum Fischergut entwickelt, weiteren Pläne für Ebresdorf und wie er sich in der Immobilienbranche bewegt. Viel Freude beim Hineinhören.
Wir haben uns das erarbeitet, aber wenn wir nicht viel Glück und Gottes Segen gehabt hätten, hätten wir das nicht geschafft.
Willkommen zum Gemeinderock, der regionale, phänomenale Podcast aus Ebrechtsdorf. Mit Menschen, die schon bewegen oder die Gemeinde rocken wollen. Manchmal mit ein bisschen Pfeffer, aber immer vom Herzen. Mein Name ist Christian Nemetz und im Gemeinderock-Podcast spreche ich mit Menschen, die unsere Gemeinde bewegen oder mit bewegenden Menschen aus unserer Gemeinde. Heute spreche ich mit einem Unternehmer, Immobilienentwickler und Sanierer und einem Menschen, dem es ein richtig altes und sanierungsbedürftiges Areal in unserer Gemeinde angetan hat. Herzlich willkommen im Gemeinderock-Podcast, Gerhard Eigner.
Hallo Christian.
Gerhard, ich habe dich gebeten, im Vorfeld ein Lieblingsding mitzunehmen. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe mitgebracht unseren Sanerkalender, den wir selber zeichnen lassen, schon seit vielen Jahren. Der hat Wochensprüche, die haben wir ausgesucht und dann haben wir eine Inspiration für diese Woche. Und in dieser Woche quasi ist zum Beispiel eine lohnende Errungenschaft, ist mit einem Preisschild verbunden. Die Frage ist immer, ob du bereit bist, den Preis zu bezahlen, um sie zu erreichen. Mit harter Arbeit, Opfer, Geduld, Glauben und Ausdauer.
Bist du bereit?
Maxwell. Ich bin bereit, ja.
Ja? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen?
Nicht immer, aber manchmal. Man muss ihn zahlen, sonst müsste man quasi umkehren. Das wäre noch schwieriger. Da zahlt man lieber manchmal einen Preis. Dann überwindet man sich jeden Tag neu. Ja. Und dann geht das in irgendeiner Form.
Okay, gut, aber in deiner Branche hat man ja die Chance, zumindest auch wieder etwas zurückzugewinnen, oder?
Genau. Ja, das schaffen wir.
Wir sitzen hier am Fischergut, dem Areal der ehemaligen Schiwitzhofen, also der Baumwollspinnfabrik, wie sie einmal war, am Rande von Weigelsdorf. Wir sehen hier vor uns eine wunderbare große Grünanlage, direkt an der Fischer gelegen und ein paar, sag ich mal, baufällige und doch sehr sanierungsbedürftige Gebäude. Du hast diese Liegenschaft erworben. Wann war das?
Wir haben begonnen, uns mit der Liegenschaft vor 7 Jahren uns damit zu beschäftigen und haben die Liegenschaft dann Schritt für Schritt erworben in 4 Kaufpreisaktionen oder Kaufaktionen von einzelnen Eigentümern.
Hast du mehrere Eigentümer gegeben damals?
Es hat die Familie Graf gegeben und dann haben wir quasi den Bach gekauft oder quasi die Fischer, das Bachbett gekauft. Dann haben wir hinten 2 Hektar gekauft. Und dann haben wir am Schluss jetzt noch von der Gemeinde Ebrechtsdorf selbst die Zufahrt, den Begleitstreifen vor bis zur Bundesstraße erworben. Es war wichtig, quasi diese Kaufmöglichkeiten abzuschließen, damit sind wir eigentlich durch im Großen und Ganzen. Und jetzt können wir etwas Schönes draus machen.
Wie groß ist das Areal?
Hat ein bisschen über 11 Hektar, 11,2 Hektar die Anlage. Und ja, ist quasi direkt angebunden an die Fischer, ist ein Kleinwasserkraftwerk, ist geplant zu errichten und wir haben vor, auch eine Fischzuchtanlage zu errichten. Da greife ich die, hoffe ich, jetzt nicht zu weit vor.
Gar nicht.
Aber dem Grunde nach versuchen wir, hier ein Leben einzuhauchen, dass sich das wirtschaftlich selber trägt.
Jetzt bist ja du kein Ebrechtsdorfer. Wie bist du auf das hier gestoßen? Oder was war sozusagen der Anreiz? Ja, da will ich was machen.
Ich habe mich in die Liegenschaft quasi verliebt. Beim Kauf schon mit der Familie Graf oder mit der Frau Graf, mit der Frau Alexandra Graf. Und mir hat die Liegenschaft einfach gefallen. Da war sie komplett verwildert, verwachsen. Werden viele noch aus dem Ort kennen. Wenn man zurückgefahren ist, hat man gar nicht gewusst, dass da dahinter auch noch Gebäude stehen. Die Parkanlage war komplett verdorrend. Viel Müll, 1000 Kubikmeter Müll sind hier gelegen. Und jeder, der gesagt hat, der kauft das, hat ihm so einen Kopf gegriffen. Und da passt quasi auch dieser Wochenspruch ganz gut. Jetzt schaut es schon ganz gut aus, wird quasi Schritt für Schritt. Jetzt da kommen wir zu einem Ergebnis auch mit dem Bundesdenkmalamt. Und es ist spannend, sich da weiterzuentwickeln. Wir haben keinen Stress, das ist unser Riesenvorteil. Wir machen uns keinen Stress bei dieser Anlage. Wir machen lieber andere Projekte rundherum. Und jedes Mal zufrage, freue ich mich. Und es macht mir Spaß.
Mhm. Hast du dir da auch im Vorfeld so ein bisschen oder währenddessen ja ein bisschen mit der Geschichte dieses Gebäudes oder dieses Komplexes auseinandergesetzt?
Ja, natürlich. Wir haben ja quasi durch das Bundesdenkmalamt auch eine Forschung gemacht, was hier einmal war. Wir haben ein historisches Gutachten quasi hier erarbeitet oder auch bezahlt dafür. Gewisse Ali Atschik hat das gemacht im Auftrag des Bundesdenkmalamts oder in meinem Auftrag des Bundesdenkmalamts hat hier einen kleinen Kostenbeitrag dazu gesteuert. Und es war interessant herauszufinden, wann wurden welche Gebäude errichtet, die Bauzeitalter und so weiter und so fort. Und das war, ja, war ganz interessant, mich mit dem Thema historischen Thema auch zu beschäftigen.
Ja, da haben ja auch einmal Menschen gelebt oder Bürgerinnen und Bürger auch unserer Gemeinde und da gibt es ja auch noch welche, also Zeitzeugen sozusagen, ja, die darüber noch erzählen können.
Da wir haben grundsätzlich mit den Zeugzeugen haben wir natürlich Kontakt. Wir freuen uns immer wieder, wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier gelebt. Oder meine Mutter oder meine Eltern haben hier gelebt und selber dann die Kinder auch. Das ist für uns ein Hochgenuss, denen zuzuhören, wie schön das angeblich einmal war. Ob uns das gelingt, hier auch wieder so zu errichten, kann ich nicht sagen. Wir haben im Arbeiterwohnheim haben wir Post gefunden von ehemaligen Bewohnern. Die dürften ja quasi über einen kurzen Zeitraum ausgesiedelt worden sein. Da waren ja zum Teil auch noch das gesamte Mobiliar drinnen. Aber interessant, es haben bis vor, unter Anführungszeichen, kurzen Menschen hier gelebt und alle Menschen, die da waren, haben eine positive Erinnerung. Sieht man auch quasi bei einer wundervollen Veranstaltung, die ihr hier macht. Die Zeitzeugen kommen ja gerne her und ich höre denen gerne zu. Und ja, es macht mir Freude.
Ja. Hast du schon jemals etwas für die Fisch gemacht?
Für die Fisch habe ich schon öfter was gemacht, aber nicht für die Fische. Wir haben uns quasi überlegt, wie wir diese Liegenschaft, wie ich immer werben war von dieser Liegenschaft mit der Frau Graf, hat das ja über 2 Jahre gedauert. Ich habe einen Freund von mir kennengelernt, der seine Fischzuchtanlage krankheitsbedingt verkaufen wollte. Eine sehr berühmte Persönlichkeit, Markus Brauchel. Und der hat mich quasi dann in diese Idee gebracht. Ich habe so ein gutes Wasser hatte noch nie gesehen. Und ich habe mich dann beschäftigt mit anderen Projekten zum Thema Fischzucht, Quester und Co., der in Mariazell drin eine Anlage verkaufen musste, unter Anführungszeichen verkaufen musste. Da habe ich dann gedacht, mir ist es lieber, wenn ich quasi eine Anlage bei mir in der Nähe habe oder direkt bei mir am Hof habe. Ich will nicht da quasi immer von der Ferne auf eine Anlage draufschauen. Und durch das, dass wir relativ viel Wasser haben, wir dürfen 460 Liter Wasser pro Sekunde aus der Fische entnehmen, plus, also fast 500 Liter Wasser. Das sind 14,5 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr. Aus denen kann man quasi einen Vollerwerb machen. Und aus dem heraus haben wir quasi das dann entschieden, das zu machen. Und die Betonbecken sind schon fertig. Mhm. Und zum Thema habe ich schon was aus der vierte Fisch gemacht. Ja, ich habe natürlich eine fischereifachliche Ausbildung gemacht. Ich habe mich mit dem Thema natürlich am Rande schon beschäftigt. Ich habe Ausbildung gemacht am Mondsee bei der Wasserwirtschaft und habe da quasi diese Grundausbildung, dass ich quasi auch das machen darf und auch rein theoretisch auch mich da weiterentwickeln kann.
Das heißt, du hast dich selbst da richtig hineingetigert in das Thema. Was, wirst du auch beraten so rundherum dann noch? Oder
ja, wir haben natürlich Beratungen, viele Beratungen in Anspruch genommen. Es sind ganz unterschiedliche Berater gekommen, die uns quasi von einer Kreislaufanlage, hochintensiven Anlage mit viel Energiebedarf quasi Vorschläge gemacht haben. Andere haben ganz ökologische Ansätze gehabt. Wir haben und unsere große Herausforderung war oder ist immer noch, diese Wasserhydraulik in den Griff zu bekommen. Wir haben ein ganz ebenes Grundstück, wir haben so gut wie kein Gefälle und aus dem heraus oder fast kein Gefälle, um hier quasi diese Wasserhydraulik in den Griff zu bekommen, werden wir sehen. Wir haben diese Woche sind die ersten Stahlbau- oder Edelstahlbauteile gekommen und werden bald sehen, ob die Wasserhydraulik funktioniert. Etwas Wasser ist schon durchgelaufen, da funktioniert es. Wie wir ganz mächtig ins Grundwasser hineinbauen müssen. Und es hat alles funktioniert, war spannend.
Wann wird es den ersten Fisch geben?
Da gibt es ein ganz genaues Datum, wo wir uns ein Ziel gesetzt haben. Ich glaube, das Ziel haben wir sogar gemeinsam gesetzt, wenn ich mich ja richtig erinnern kann. Da werden wir Wort halten und auch den Fisch entsprechend der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Und wir sind da natürlich, machen ein großes Fest und ich hoffe, wir werden das auch quasi entsprechend gebührlich feiern können, dass es für alle Beteiligten passt.
Sehr fein. Spoiler, das wird der 18. Juli sein.
Oh, da muss ich jetzt das muss ich mal gleich aufschreiben. Ja. Ob wir da wirklich fertig sind, weiß ich nicht. Aber Fische wird es auf jeden Fall geben.
Ja, sehr gut, fein. Welchen Fisch wird es dann geben?
Also Kaltwasserfische, Salmoniden, die Spezies selbst wird sich ein bisschen am Markt anpassen. Wir haben vor, Saiblinge zu machen, wir haben vor, quasi Steckelfisch zu machen. Werden wir sehen, was alles an Kaltwasserfischen daherkommt, daher schwimmt.
Ja, aber du hast da einiges da auch zu investieren, auch in dieses Areal. Wie hoch schätzt du da die Investitionskosten?
Du, das kann ich da gar nicht sagen, je nachdem, was da aus dem Ganzen werden wird. Ja. Wir haben unterschiedliche Ideen und Möglichkeiten. Wir machen uns da keinen Stress. Budgets haben wir keine fixen fixiert. Da sind mir andere Projekte noch wichtiger, sofern wir uns da quasi mit dem Bundesdenkmal, ist schon mühsam quasi für mich, und das liegt ja eher an mich und nicht an den anderen Beteiligten, mich mit dem Thema zu beschäftigen, und darum ist es schwierig, Budgets zu nennen. Mhm. Aber es sind zweistellige Millionenbeträge.
Ja. Aber du, wie du sagst, du hast ja auch andere Ideen. Also es soll ja, glaube ich, nicht nur bei der Fischzucht selbst bleiben, obwohl das das Kernstück hier ist, aber es gibt ja noch andere.
Gibt es andere Ideen Möglichkeiten, dazu, ja. Veranstaltungshalle, ja. Wohnen, betreubares Wohnen, Hotel, Motel, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Schauen wir mal, wo der Weg hinführt.
Jetzt würde ich behaupten, nicht jeder in unserer Gemeinde kennt den Gerhard Aigner. Wer ist der Gerhard Aigner?
Das ist relativ einfach. Ich bin der Gerhard Aigner, ich bin geboren am 6. März 1973, bin seit über 20 Jahren Unternehmer, habe den MBB-Titel mir erworben dürfen, vor langer Zeit, das ist schon fast 40 Jahre aus. MBB, ich weiß nicht, ob du weißt, was der MBB-Titel ist.
Ach, du wirst es uns gleich verraten.
Das ist der MBB, heißt Mostviertler Bauernbauer, also ich komme quasi aus dem Mostviertel gebürtig, bin dort aufgewachsen, quasi halb auf dem Bauernhof. Wir waren 7 Kinder, leben alle noch, und wir sind eine Großfamilie und wir sind unternehmerisch erzogen worden von den Eltern, und ich habe mich vor über 20 Jahren selbstständig gemacht als One-Man-Show und bin quasi von Weidhofen und Ips oder St. Georg in der Klaus ganz genau nach Wien ausgewandert und habe da quasi meine Sanag gegründet als One-Man-Show. Das ist der Gerhard Aigner. Mhm. Also ich bin unternehmerisch tätig und habe da halt die unterschiedlichsten Projekte schon gemacht.
Und immer sehr bescheiden, weil du vertrittst ja aktuell, glaube ich, als Geschäftsführer oder Funktionsträger 15 Unternehmen in der Immobilienbranche.
Ja, die wollen wir weniger machen. Ich habe mein Unternehmen gestiftet, aber nicht so wie der Banker, sondern wir sind ein ganz kleines Unternehmen. Mhm. Ich habe meine Sanag in eine Privatstiftung eingebracht und habe auch projektbezogene Gesellschaften, habe bei Einzelprojekten einen Geschäftspartner, das ist mein Jugendfreund, bei dem wir sind gemeinsam aufgewachsen. Er mit seiner Frau, wir mit meiner Frau, sind wir quasi doch schon sehr lange befreundet. Und wir kennen uns seit 50 Jahren und machen auch Immobiliendeals miteinander, 50-50. Mhm. Und das macht auch Spaß, mit Freunden zusammenzuarbeiten. Und wir haben in den ganzen Jahren, die wir bis jetzt arbeiten, noch nie einen Flop gemacht. Wir haben uns immer sehr gut miteinander beraten und wir glauben auch, dass aus dem Fischergut, da bin ich selbst 100% Eigentümer, auch hier etwas Schönes draus machen können und machen werden.
Wann ist dir die Idee gekommen, überhaupt in diese Immobilienbranche oder Immobilienentwicklung einzusteigen und das zu machen?
Du, das hat sich aus der Schadensanierung ergeben. Wir sind ein Wasser- und Brandschadensanierer. Wir untersuchen Gebäude nach Wasserundichtigkeiten, beraten hier sehr viele Kunden und sagen eigentlich, wir kommen immer dann, wenn quasi ein Bauunternehmer Fehler gemacht hat oder wenn ein Schaden passiert ist, und aus dem heraus quasi ist dieses Thema Projektentwicklung entstanden. Bis dato haben, also bevor wir selbst uns mit Immobilien beschäftigt haben, haben wir quasi den Baumeister immer gesagt, wie man es besser machen könnte und besser machen muss, um quasi wieder Dichtheit herzustellen. Und aus dem heraus haben wir quasi selber Immobilien entwickelt. Und einer meiner ganz wichtigen Lehrmeister war der Dr. Kiyosaki. Rittstedt Burdett, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen, kann ich dir nur empfehlen. Hat das gleiche, die gleiche Farbe wie dein violettes T-Shirt. Habe ich auch sehr viel über Immobilien kennengelernt und wir versuchen das auch zu leben, ist Amerikaner, wir versuchen das auch zu leben, quasi Immobilien kaufen, projektieren, entwickeln und sind da ganz erfolgreich. Mit einem kleinen Unterschied zu den Amerikanern, wir arbeiten mit 100% Eigenkapital oder mit fast 100% Eigenkapital und die Amerikaner arbeiten mit 0% Eigenkapital und sind noch stolz darauf, wenn sie 110% fremdfinanziert haben, da du ja selbst bei einer großen Bank tätig bist, sieht man ja, wie oft, dass sie dann in Schieflage kommen. Wir sind leider kein Kunde von dir, wir haben quasi unseren Cashflow selbst im Haus. Ich habe mir mal auf deiner Webseite angeschaut, was es uns cashflowmäßig bringen würde, wenn wir uns da entwickeln würden. Also das ist das Liebe, ich lebe selber aus den Zinsen, also wenn ich quasi die Zinsen an die Bank zahle.
Was geht ab in unserer Gemeinde? Samstag, 4.10. abends im Museum, Kultur hautnah. Bei der langen Nacht der Museen im Heimatmuseum in Unterwaltersdorf. Samstag, 11.10. bis Sonntag, 19.10. ist ausgesteckt bei unserem gemeindehörigen Knötzl in Weigelsdorf. Und am Samstag, den 11.10. das Oktoberfest in der Feuerwehrscheune Unterwaltersdorf. 18.30 Uhr bis 20 Uhr Blasmusik, 20 Uhr Eröffnung und Festakt zu 50 Jahre Städtepartnerschaft Ebrechtsdorf-Döllach und ab 21 Uhr rocken die Dirndlrocker die Gemeinde.
Man kann sie auch recht schnell gehen. Kaufen und ein paar Monate später gleich schon wieder verkaufen. Also das ist ja
in der Immobilienbranche durchaus. Ja. Das ist für uns auch überhaupt kein Problem. Ja. Da sind wir auch ganz erfolgreich damit. Also wir sind grundsätzlich ein Schadensanierer. Wir haben dort Schadenfreude quasi, oder also da ist unser Motto, Sanax saniert, damit aus Schaden wieder Freude wird. Und wir haben schon auch quasi gerade ein paar Deals abgeschlossen, die auch quasi, wo wir vielleicht auch Nutznießer waren aus Entwicklungen von anderen Entwicklern, die quasi wirtschaftlich in Schieflage gekommen sind. Und da haben wir schon auch große Projekte gemacht und durften uns auch quasi da in die Medien damit katapultieren, wo wir dann schöne Entwicklungen hinlegen dürfen, da sind wir aber stolz darauf und nicht quasi scheuen uns darüber zu sprechen, sondern passt auch wieder dieser Wochenspruch ganz gut, eine lohnende Errungenschaft. Wie schafft man das, wie kommt man da quasi hinein? Also ich habe kein Problem, über Geld zu sprechen und Anführungszeichen, ich werde das jetzt nicht am Podcast mein Vermögen ausbreiten, aber grundsätzlich motiviere ich immer meine besten Leute und Mitarbeiter und Freunde, sich auch selbstständig zu machen. Meine besten Leute, meine Brüder zum Beispiel, ich habe drei Brüder und drei Schwestern. Zwei Brüder habe ich schon überreden können, sich selbstständig zu machen. Die habe ich dann quasi in meinem eigenen Team verloren, wo ich ja, das hätte ich nicht sagen sollen. Aber ich freue mich, wenn die dann noch erfolgreicher sind. Und so ist es immer ein Motivieren, um weiterzugehen. Genau. Mhm.
Bist du ein Immobilienhai im Haifischbecken?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ganz nicht einmal im Ansatz. Wir sind komplett Realisten. Wir versuchen von den Großen zu lernen, von Benko, von Herrn Hallmann und von anderen Immobilienentwicklern, die eher nur Geld getrieben sind und Rendite getrieben sind. Wir sind gerade dabei, hier in Ebrechtsdorf eine große Liegenschaft zu erwerben, wo wir auch versuchen, einen Mehrwert für die zukünftigen Bewohner zu geben. Und ich kaufe nur Immobilien, wo ich selber auch wohnen würde. Wir schauen uns jedes Projekt im Detail und ganz genau an. Wir schauen uns wir machen eine ordentliche Due Diligence, die anfängt von der Technik bis hin zur kompletten kaufmännischen Geschichte und so weiter und so fort und auch planerisch. Da haben wir schon was drauf. Mhm. Und da ist oft auch eine Partnerschaft ganz gut. Als One-Man-Show kann man schon auch viele Fehler machen und schnell quasi natürlich der Stolz ist ein Lurder, wie du vorher gefragt hast, bin ich Immobilienhai, man kann auch sehr schnell viele Entscheidungen treffen. und der Markt verändert sich. In dem Fall derzeit nach unten oder sehr stark nach unten. Glaubt man gar nicht, was man vor einem halben Jahr abgegeben hat an Kaufanboten, wo jetzt ein Masseverwalter vielleicht drauf ist und auf einmal, puh, ich koste die Immobilie um 30% oder 50% weniger. Und wenn man dann quasi mit den großen Investoren spricht, die das quasi schon vorprognostiziert haben und wie auch quasi, wenn man dazuhört und auch davon lernt, dann hat man hier schon, dann kann man da extrem daraus profitieren, um nicht Schiffbruch zu leiden. Ich bin kein Immobilienhai, sondern ich bin ein Investor. Ja. Das, glaube ich, kann man abkürzen. Quasi, wenn's, also ich bin klassischer Investor und das ist hart, also für mich ist es harte Arbeit und das nehmen wir sehr ernst.
Kannst du schon ein bisschen konkreter über das geplante Projekt in Ebelstock sprechen oder ist es noch?
Das ist schon geplant, das ist schon fertig. Ja. Das Kaufanbot ist draußen. Wir sind eigentlich nicht mehr so weit, dass der Verkäufer das Kaufanbot annehmen muss oder wird, vermutlich. Dann können wir weiterreden.
Sehr, sehr gerne. Wenn du hörst, leistbares Wohnen, was hältst du davon?
Ich glaube, das ist zwingend erforderlich, um eine Zufriedenheit in Familien und auch quasi in einer Gesellschaft und auch in Gemeinden umsetzen zu können. Ohne dem wird jeder scheitern. Und gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass quasi Preise aufgerufen wurden, die immer nur nach oben gegangen sind, war nicht mehr leistbar. Und wenn ich es nicht einfach runterrechnen kann und es kann auch sagen, das rechnen sie oder das kann ich mir leisten, dann ist besser, lass das gehen und wohnst lieber noch kleiner, als wie wenn du quasi auf großem Stil wohnst und dann bist quasi pleite.
Du hast zuvor schon gesagt, du versuchst auch dein Umfeld zu motivieren und Leute zu motivieren, auch ins Unternehmertum zu gehen. Was würdest du heute einem jungen Menschen raten? Was muss der mitbringen? Auf was muss er sich einstellen, wenn er sagt, ich mache mein eigenes Business?
Also das Wichtigste, glaube ich, ist, wenn sich jemand selbstständig machen muss, dass er grundsätzlich eine fachliche Kompetenz in seinem Business hat oder in seinem Geschäft hat, dass er weiß, was er machen möchte. Und wenn er das kombiniert mit Ausdauer, Fleiß und auch natürlich guten Ratgebern und Freunden, die auch Unternehmer sind und Opferbereitschaft mitbringt und die Familie auch dahinter steht, dann wird er quasi, kann er nur erfolgreich werden. Das Wichtigste ist die Kernbotschaft. Ich schaue mal an, traue ich das dem zu, wenn er das kann, dann quasi geht es in die nächste Runde, um hier erfolgreich umsetzen zu können.
Hast du für dich das Gefühl, auf die Butterseite des Lebens gefallen zu sein?
Ja. Wir waren eine siebenköpfige Familie. Mein Vater war Autobuschauffeur, meine Mutter war Hausfrau. Wir sind ganz arm aufgewachsen. Also wir sind im Land aufgewachsen und sind immer zu den Nachbarn gegangen, quasi mitarbeiten an solche Sachen. Und das Schöne bei uns war das, wir haben eigentlich bis auf Werte nichts mitbekommen. Wir haben nachdem ich geheiratet habe, 3.300 Euro. Das war unsere Abfindung oder meine Abfindung. Und mit dem haben wir gestartet. Und die Butterseite sind wir gefallen, weil wir eine gute Erziehung genossen haben und quasi gelernt haben zu kämpfen. Das war eine der ganz wichtigen Dinge im Leben. Quasi nicht dieses Bequemlichkeit und das mache ich, arbeite ein paar Stunden, sondern wir sind schon durchaus gewöhnt geworden, auch vielleicht einmal 16, 18, 20 Stunden am Tag zu arbeiten. Nicht in der Woche, sondern am Tag. Und das macht ja Spaß, aber Spaß macht, also Arbeit macht uns Freude. Und ich mache, oder mittlerweile kann ich mir die Arbeit aussuchen und wir machen nur Projekte, was uns auch Spaß macht. Und meine ich mache auch nur Geschäfte mit Geschäftspartnern oder Geschäftsfreunden und auch mit Kunden und mit Verkäufern, mit denen ich mich verstehe. Also es muss passen auf einer Ebene, das muss per Handschlag funktionieren, dann bindet man das in einem Vertrag ab, in einem professionellen Vertrag, wo auch das steuerliche Thema gelöst ist. Und wenn das funktioniert, dann machen wir das. Sind wir auch mutig. Also wir sind mutig und machen schon Entscheidungen. Wir sind auch ein bisschen Spekulanten vielleicht, aber keine Immobilienhaie.
Ja. Du führst ja auch Mitarbeiter an mehreren Standorten. Wie ist der Chef Gerhard Aigner, so in der Eigenwahrnehmung?
In der Eigenwahrnehmung, ich bin ein Hitzkopf. Also ich erwarte mir schon gewisse Regeln in der Firma. Wir wollen, dass man quasi das zusammengekramt ist, dass Ordnung ist, dass wir pünktlich sind und so weiter und so fort, dass Arbeitsbücher und Arbeitsscheine ordentlich geführt sind, dass die Fahrzeuge ordentlich ausschauen, dass das Arbeitsgewand gut ausschaut. Also wir haben schon gewisse Stränge und auch vielleicht Härte und treffen auch Entscheidungen, schnelle Entscheidungen. Also wir haben da schon einiges, ich habe da schon einiges in meiner Erfahrung gelernt. Ich durfte mal beim Hofer arbeiten, beim Aldi oder Hofer Österreich. Ich war Filialleiter und habe dort sehr, sehr viel gelernt. Ich war nur 2 Jahre Filialleiter, habe das Unternehmen studieren dürfen. Das war noch in der Schillingzeit. Ich habe quasi Maschinenbauer gelernt, abgeschlossen mit Auszeichnung, habe dann Maurer und Schallungsbauer gelernt, bin dann quasi in der Baubranche quasi groß geworden, habe dann in einem Stempel gegeben. Im Winter habe ich zu meinem Chef gesagt, zum Franz Wimberger: Franz, ich bewerbe mich bei der Firma Hofer. Habe der Chef gesagt, ja, passt, mache ich das. Dann habe ich quasi mich dort beworben, dann habe ich diesen Bezirksleiter angerufen, 2-3 Mal, ich habe quasi um diesen Job gekämpft, ich wollte unbedingt diesen Job haben. Dann habe ich dieser Bezirksleiter zu sich geholt und gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Hat er mir eine Preisliste hingeklopft, ein endlos Druckerpapier, und auf der ersten Zeile ist gestanden, Milfina 250. Was ist Milfina 250? Ich war ein Maurer mit geschwollene Fingern, ich habe immer kurz zuvor gearbeitet und habe mir gedacht, was ist mit Milfina 250, und es ist dann 700 oder 800 Geschichten runtergegangen. Ich habe gesagt, wenn du die ganzen Preise auswendig warst, dann darfst du bei mir anfangen. Mhm. Oder dann darfst du bei uns anfangen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe meine Karteikartensystem gemacht und habe quasi erstens einmal zu diesem Milfina, das war ein Schokolade, gibt es vielleicht noch, weiß ich nicht, so kleine Schokoladestücke. Und habe da die ganzen Preise ausgelernt und habe quasi parallel dazu beim Hofer blind kassieren müssen. Wir mussten die Preise nur auswendig kennen. War unfassbar. Ich kann da heute noch das Klopapier sagen, was vor 25 Jahren kostet hat, in Schilling wohlgemerkt, und der Orangensaft. Und dort habe ich sehr, sehr viel gelernt für unser Leben. Habe quasi schnelle Entscheidungen gelernt, wie man führt, wie man nicht führt, wie man quasi ein strukturiertes Unternehmen aufbaut. Das war eine sehr, sehr wichtige Lernkurve für mein eigenes Leben. Und aus dem profitiere ich heute noch. Und dieses Thema Hitzkopf ist meistens nur fachlich bedingt. Wir wollen perfekte Arbeit leisten. Und das gelingt uns auch. Wir arbeiten als Sanag so gut wie reklamationsfrei. Wir machen ganz komplexe Bau- und Schadensanierungsprojekte. Wir kommen meistens dann, wenn die Feuerwehr gerade noch da steht und wir dann quasi irgendwo quasi das Dach brennt und die Feuerwehr ruft uns an und sagt, kommt bitte vorbei, es ist gerade was passiert, die Kunden brauchen Hilfe, die müssen ausgesiedelt werden. Da bin ich der Troubleshooter. Da treffe ich Entscheidungen, dann übernehme ich die Geschäftsführung, unter Anführungszeichen die fremde Geschäftsführung, und dann fangen wir mal an zu managen. Das machen wir alles ohne etwas noch zu verlangen, oder helfen wir den Kunden, dann leiten wir quasi das Schadensanierungsbusiness ein, dann bauen wir das ordentlich auf, dann reden wir mit den Sachverständigen, dann managen wir das Ganze, und am Ende des Tages braucht der Kunde in der Regel nicht in Vorleistung gehen und wickeln wir dann große Projekte ab, wie der Spieß zum Beispiel in Ebrechtsdorf, der am Abbrennt ist. Da haben wir das gesamte Projekt gemacht, mit Dach, mit allem drum und dran, mit einigen Folgeaufträgen. Das waren schon schöne Projekte, was wir gemacht haben. Mhm. Das ist immer spannend, solche Projekte managen zu dürfen, und auch quasi koordinieren zu dürfen. Oft lasse ich auch meine Mitarbeiter das Ganze machen. Da bin ich quasi, trete ich gar nicht mehr in Erscheinung. Da schaue ich so auf der Baustelle vorbei, keiner weiß, dass ich der Chef bin. Und dann fahre ich wieder und das war's. Und die Leute dürfen quasi handeln und auch walten und verwalten. Das macht auch Spaß, nicht immer auf erster Reihe zu sein. Das gelingt mir schon viele Jahre, dass ich quasi meine Mitarbeiter dürfen schon viele Entscheidungen treffen, aber sie müssen immer fragen. Erfolgsprinzip ist bei uns, oder ein Führungsprinzip ist, ich als Geschäftsführer sehe jeden Beleg, jede Eingangs- und Ausgangsrechnung geht über meinen Schreibtisch, und ich gebe frei an sonst niemand. Das passt die Mitarbeiter zwar nicht ganz, aber es ist oft auch eine Firewall, wenn Fehlentscheidungen getroffen werden würden, hat aber eher einen formalen Charakter. Die kaufmännischen Entscheidungen, gerade bei großen Vergaben, wenn es Millionenprojekte sind, bin ich nur quasi im Hintergrund am Papier tätig. Ist grundsätzlich kein Problem.
Was ist das Geheimnis deines Erfolgs in 3 Worten?
Puh, ich bezeichne mich gar nicht erfolgreich.
Okay, das waren mehr als drei Worte, aber ist auch eine Aussage.
Nein, da, ich sage immer, wenn man immer wieder hört, das hast du verdient, ich habe mir das Fischer gut verdient, ich kann, also so viel Demut und so viel Realistizität habe ich, wir haben uns das erarbeitet, aber wenn wir nicht viel Glück und Gottes Segen gehabt hätten, hätten wir das nicht geschafft. Aber verdienen kann man sich große Summen sowieso, aus meiner Sicht als Einzelperson sowieso nicht, kann man nur mit einem Team machen. Und wir haben das Maximale erwirtschaftet, aber nicht verdient. Und Erfolg ist eigentlich die Fülle der Teile, die da zusammenwirken.
Du bist 52, Gerhard. Welche persönlichen Ziele hast du noch? Puh.
Welche persönlichen Ziele hast du? Nicht noch, sondern wir haben so viele Projekte offen, dass wir quasi viele Projekte abwickeln müssen. Gerade das Fischergut zum Beispiel zu entwickeln und auch quasi dorthin zu bringen, fertig zu machen. Das ist aus meiner Sicht schon, wenn wir das schaffen, das aus der Traufe zu heben, eine große, große Aufgabe. Das, ja, das ist ein wichtiges Ziel, hier einen schönen Ort zu machen für die Freunde des Fischerguts. Ich freue mich, wenn jemand kommt. Es kommen eigentlich zu wenig Leute. Ebrechtsdorfer, wo seid ihr bitte? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr viel mehr kommen würdet. Aber nicht in der Nacht, wenn wir nicht da sind, sondern unter Tag natürlich. Und ja, ein bisschen Ansporn brauchen wir eh immer wieder. Wenn jemand Zeit und Lust hat, kann er hier gerne mitwirken.
Wir kommen schon zum Ende und am Ende frage ich alle meine Gäste, wer rockt die Gemeinde? Wen möchtest du einmal im Gemeinderock-Podcast hören?
Puh, was mir, kann ich dir, ist eine schwierige Frage. Wer rockt die Gemeinde? Ich konnte dir leider keine Antwort geben. Ich kann nur sagen, für mich persönlich, ich kenne noch viel zu wenig Leute, also in der Gemeinde. Ich würde gerne die Leute gerne kennenlernen, die die Gemeinde rocken. Und wenn wir junge Menschen in der Gemeinde haben, die quasi Unterstützung brauchen, bin ich jederzeit bereit, da quasi in irgendeiner Form mitzuwirken und die quasi auch dann zu deinem Podcast zu bringen. Vielleicht gibt es irgendein junges Startup, das was wir unterstützen können. Jederzeit herzlich willkommen.
Gerhard, stell dir vor, jetzt genau in diesem Moment hören alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde, also wirklich alle, den Gemeinderock-Podcast. Was möchtest du den Leuten mitgeben?
Ja, liebe Gemeindebürger aus Ebrechtsdorf, ich freue mich hier am Fischergut mitwirken oder wirken zu dürfen. Ich hoffe, wir werden hier ein Umfeld schaffen, das euch hier als Ebrechtsdorfer, das euch hier begeistert. Unser Ziel ist es hier quasi einen Ort zu machen, der einen Mehrwert für die Gemeinde bietet. Man sieht das Gebäude ja quasi von der Bundesstraße, von allen Bereichen, und ich freue mich über jede Unterstützung, die wir haben können. Werden wir auch brauchen, quasi so ein Monsterprojekt zu heben. Es ist nicht einfach nur ein Bauwerk so hinzustellen, sondern es ist einfach für mich persönlich, bei jedem Schatz musst du fragen, da kommst du ja quasi, ich habe heute von der Frau vom Bundesdenkmal wieder eine Rückmeldung bekommen. Das ist da so eine Antwort, das war eine lapidare Antwort, das hat 14 Tage gedauert und stehst 14 Tage, da vergingen die Jahre. Puh, ich brauche euch, lieber Ebrechtsdorfer.
Danke, Gerhard Aigner.
Sehr gerne. Danke, Christian.
Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Schreibt mir gerne euer Feedback auf gemeinderock@gmx.at oder besucht mich auf Instagram gemeinderock und rockt die Gemeinde.